Herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde. Mein Name ist Andreas Heidrich und ich bin Prediger in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Wir dürfen uns immer noch nicht sehen, live sehen, vor Ort. Wir dürfen uns noch nicht treffen und deswegen gibt es immer noch die Livestream-Bibelstunde. Und wir machen diese Woche da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das heißt in Offenbarung, drittes Kapitel, die Verse 7 bis 13. Ganz kurz noch dazu, wie ihr an der Bibelstunde teilnehmen könnt. Ihr könnt zum einen über Telefon zuhören, ihr könnt über den Internet-Livestream zuhören oder ihr könnt es über YouTube sehen. Wie das alles funktioniert, eins davon nutzt ihr ja schon, aber wie das alles funktioniert, das könnt ihr nachgucken auf unserer Internetseite lkg-spremberg.de. Ich hatte letzte Woche erwähnt, dass ich die Bibelstunde kürzer machen will. Das hat letzte Woche noch gar nicht so gut funktioniert. Ich versuche mal, wie das diese Woche wird, ob das kürzer wird. Ich empfehle euch, dass ihr euch die Bibel bereitlegt, dass ihr mitlesen könnt und seht, wo wir gerade sind, auch nochmal zurückspringen könnt. Und bevor wir jetzt anfangen, würde ich gerne noch mit euch gemeinsam beten. Jesus, du siehst uns an dem Ort, wo wir gerade sitzen und in der Verfassung, in der wir da gerade sitzen. Und du weißt, dass wir jetzt in dein Wort reingucken wollen. Und wir bitten dich, dass du es segnest. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Klarheit schenkst über das, was wir da lesen. Segne uns diese Zeit. Amen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind auch diese Woche wieder in der Offenbarung. Wir machen einfach weiter. Wir sind beim nächsten Sendschreiben. Und in der letzten Woche ging es noch um den Brief an die Gemeinde in Sardes. Heute lesen wir den Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Ich lese den Text zu Beginn einmal vor und ich nehme die Übersetzung der Basisbibel. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand wieder zuschließen. Wo er zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Ich kenne deine Taten. Sieh doch, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder zuschließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Sieh doch, ich schicke einige Leute, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Sieh doch, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an meinem Wort festgehalten, das dich standhaft bleiben lässt. Deshalb werde auch ich an dir festhalten. Ich werde dich vor der Stunde bewahren, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird ja über die ganze Welt hereinbrechen und die Bewohner der Erde prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast. Denn niemand soll dir den Siegeskranz wieder wegnehmen. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Das neue Jerusalem. Es kommt von meinem Gott her, aus dem Himmel herab. Auch meinen eigenen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wie bei allen Sendschreiben finden wir auch hier dieselbe Struktur vor, nämlich am Anfang der Adressat, der Engel der Gemeinde in Philadelphia. Es kommt der Schreibbefehl. Es wird der Absender genannt, der den Schlüssel Davids hat. Und es gibt Lob. Interessanterweise gibt es keinen Tadel, so wie in Smyrna zum Beispiel oder wie letztes Mal in Sardes, sondern es gibt nur einen Überwinderspruch, man könnte sagen, einen Motivationsspruch an die Gemeinde und am Ende nochmal dieser Aufmerksamkeitsruf, den wir auch letzte Woche schon hatten. Wir gucken uns aber erstmal wieder diese Stadt an. Um was geht es da eigentlich? Um wen geht es da? Philadelphia. Philadelphia heißt übersetzt Bruderliebe. Und dieser Name war damals häufiger gebräuchlich. gebräuchlich. Also so wie es heute in Deutschland einige Städte gibt, die Neustadt heißen oder Dörfer, die Neudorf heißen, so gab es damals Städte, die Philadelphia hießen, Bruderliebe. Die Stadt, von der wir reden, in der heutigen Türkei, wurde im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet. Und zwar hat der König Eumenes diese Stadt gegründet in Gedenken an seinen Bruder Attalos. Und dieser Bruder Attalos hatte den Beinamen Philadelphos, der seinen Bruder liebende. Daher kommt das wahrscheinlich, dass er diese Stadt dann so genannt hat. Der Stadt ging es grundsätzlich gut. Es war eine Handelsstadt und war reich. Allerdings war diese Stadt, genauso wie andere Städte in der Umgebung, immer wieder von Erdbeben gefährdet. Und ich hatte das letzte Mal wahrscheinlich gesagt, dass Sardes auch einmal einem Erdbeben zum Opfer gefallen ist, kurz nach Jesu Geburt, also 15 Jahre nach Jesu Geburt. Und genauso ging es auch Philadelphia. Diese Stadt wurde zerstört und wieder aufgebaut durch kaiserliche Steuern. Das wird dann nachher nochmal spannend bei einem der letzten Verse. Jetzt gehen wir in den Text. In Vers 7 bezeichnet sich Jesus selbst als den Heiligen, der ganz nah an Gott dran ist sozusagen, als den Wahrhaftigen. Oder man könnte auch anders übersetzen, den, auf den man sich verlassen kann, der, dem man trauen kann sozusagen. Und dann kommt eine komische Bezeichnung, nämlich der den Schlüssel Davids hat. Was ist der Schlüssel Davids? Also David wird dem einen oder anderen irgendwie, da wird er vielleicht noch eine Verbindung haben ins Alte Testament. Und tatsächlich ist das auch eine Verbindung ins Alte Testament. Denn dieser Schlüssel Davids wird schon mal genannt im Buch Jesaja, Kapitel 22. Und da geht es darum, dass Jesaja einen Verwalter absetzt. Einen unwürdigen, einen nicht richtigen, untreulosen Verwalter absetzt und einen neuen einsetzt, und zwar den Eljakim. Und dem spricht er zu, dass er die Schlüssel Davids bekommt, um die Tür zu öffnen und die Tür wieder zu schließen, die zum König führt. Er hat die Verantwortung und er sorgt dafür, dass nicht jeder Vagabund einfach zum König rennen kann, sondern dass nur die, die geladen sind, die würdig sind, die ein Anliegen haben, was dem König entspricht, dass nur die auch zum König kommen dürfen. Jesus greift hier das Bild scheinbar auf und stellt sich als diesen guten Verwalter dar, den Schlüssel in der Hand hat und der die Tür öffnet oder eben nicht öffnet, wenn sie nicht aufzumachen ist. Und zuallererst fällt einem dazu natürlich ein, der den Zugang zu Gott aufmacht oder verschließt. Man fragt sich natürlich, wer sollte denn damals diese Verbindung verstehen? Wer versteht sie heute, diese Verbindung? Also wer von uns, die wir jetzt das einfach mal hören, ich habe es natürlich gelesen und ausgearbeitet, aber wer versteht das einfach so? Und das ist für viele Ausleger ein Verweis darauf, dass es gab ja in vielen Städten auch jüdische Synagogen und in den ersten christlichen Gemeinden dann entsprechend auch viele Judenchristen, also Juden, die Christen geworden sind. Und das wird als Verweis gesehen, dass viele Judenchristen da waren, die das Alte Testament kannten, die diese Geschichten kannten und die auch was mit dem Schlüssel Davids anfangen konnten und dann das auch verstehen konnten. Der Vers 8, der wirkt dann auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch. Es geht damit los, dass Jesus sagt, ich kenne deine Taten. Und so wie wir diesen Satz Anfang kennen, würde dann eigentlich eine Beschreibung kommen. Also, du bist, ja, ich kenne deine Taten, du bist treu gewesen, du bist und so weiter. Aber Jesus schlägt ein ganz anderes Thema an, nämlich die Öffnung einer Tür. Und es scheint eine wichtige Tür zu sein, denn niemand kann diese Tür schließen. Aber um welche Tür geht es da eigentlich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder geht es tatsächlich um die Tür zum Reich Gottes oder andere Ausleger überlegen, das könnte die Tür zur Mission sein. Also Mission heißt, dass die Bevölkerung der Stadt erfährt, wer Jesus ist, dass die Menschen im Umland erfahren, wer Jesus ist. Da das Reich Gottes später nochmal thematisiert wird und später nochmal dran ist, gehen jetzt die meisten davon aus, eigentlich geht es da um Mission. Es geht darum, dass die Menschen in der Stadt erfahren, wer Jesus ist. Und vor allen Dingen auch, weil hinterher nochmal dieser Hinweis kommt, du hast nur wenig Kraft. Das hat ja mit dem Reich Gottes nichts zu tun, Kraft. Kraft hin oder her, mehr Kraft oder weniger Kraft. Jesus öffnet die Tür, damit die Menschen in Philadelphia erfahren, wer er ist und was die Botschaft, seine Botschaft ist. Die Menschen, egal ob die Gemeinde stark ist oder schwach ist, sollen die Menschen in Philadelphia erkennen, dass Jesus der lebendige Gott ist, der rettet. Also zusammenfassend kann man sagen, die Gemeinde war missionarisch. Die sind schon nach außen, die haben mit Jesus nicht hinterm Berg gehalten. Aber sie hatten nicht viel Kraft. Entweder waren sie nicht viele oder waren mit anderen Dingen beschäftigt. Jesus unterstützt diese Gemeinde, indem er die Tür zu den Menschen öffnet. Und das kann vieles heißen. Das kann heißen, dass die Menschen auf einmal neugierig werden oder dass sie auf einmal ein Verständnis entwickeln, verstehen, was die Botschaft von Jesus ist. Vers 9 würde auch dazu passen, zu dieser Auslegung, zu der Überlegung, dass es um Mission geht. Denn dort heißt es ja, Jesus schickt Leute aus der Synagoge des Satans. Da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Wir denken bei Satan einfach relativ schnell an Teufel, ne, der Gehörnte und so weiter. Aber der Teufel ist hier in der Form gar nicht gemeint, wie wir ihn vor Augen haben, sondern Satan ist hier eher gemeint als Gegenspieler. Und man geht davon aus, es ist eben die jüdische Synagoge gemeint, die nicht tut, was Gott will, die nicht mehr auf Gottes Spur ist, die immer noch von den Gesetzen redet, die immer noch von Beschneidung redet, obwohl das schon längst überwunden ist. Man geht davon aus, dass es eine ziemlich starke jüdische Gemeinde gab, die, und das Problem hatten viele junge christliche Gemeinden, wo Judenchristen mit drin waren, dass dann der Gedanke aufkam, naja, also das mit der Beschneidung, das ist zwar jetzt nicht mehr dran, aber so schlecht war es ja auch nicht. Oder mit den Speisegeboten, koscheres Essen, koscheres Fleisch und so weiter. Ja, das müsst ihr zwar nicht machen, aber Gott hat es uns ja früher gegeben als Gesetz und so schlecht kann das ja nicht gewesen sein. Gott hat sich ja so wahrscheinlich nicht geirrt. Und so haben ganz langsam und ganz, ja, haben jüdische Vorstellungen wieder Einzug gehalten in christliche Gemeinden, obwohl das eigentlich nicht mehr nötig ist und nicht mehr gebraucht wird. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind nicht mehr davon abhängig, ob wir uns beschneiden lassen. Wir gehören zu Jesus, auch wenn wir uns unkoscher ernähren. Jesus sagt also zu, es werden einige aus der jüdischen Gemeinde kommen und sich bekehren, sich wörtlich niederwerfen. Das ist auch wieder ein Verweis auf eine alttestamentliche Stelle, denn im Jesaja, Prophetenbuch Jesaja, im Kapitel 45, da sind es noch die anderen Völker, die sich vor Israel niederwerfen, weil sie erkennen, dass Israel an den lebendigen Gott glaubt. Und hier dreht Jesus die Geschichte um oder er deutet sie um, verwendet sie in einem anderen Kontext und sagt, jetzt kommen die Juden und kommen zu euch und erkennen, ihr habt den lebendigen Gott. Es geht hier nicht darum, dass Christen am Ende triumphieren und dass sie am Ende die Sieger sind und dass sie die ganze Zeit Recht hatten. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass die jüdische Gemeinde erkennt, die Christen hatten Recht, sondern es geht darum, dass die jüdische Gemeinde erkennt, Christus hatte Recht. Gott hat Recht. Gott hat etwas anderes mit uns vor. In Vers 10, dieser erste Satz aus Vers 10 erinnert an eine Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 32. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Und so, das ist ja eine direkte Parallele, kann man sagen. Und dann spricht Jesus davon, dass er die Gemeinde bewahren will. In Verbindung mit einer Versuchung. Jetzt haben die Ausleger überlegt, was ist das für eine Versuchung? Eine Versuchung, die ganze Welt betrifft. Jetzt gibt es Ausleger, die, und das deutet ja der Text auch erstmal an, die Endzeit, im Blick haben, dass Jesus hier die Endzeit meint, eine Bedrängnis, die ganz am Ende kommt. Auf der anderen Seite sagen andere Ausleger wieder, ja, Bedrängnis ist ja schon die ganze Zeit da. Es gibt jetzt zu dieser Stunde Christen, die Verfolgung erleiden und die in Bedrängnis sind. Und es gibt heutzutage, ehrlich gesagt, mehr Christen, die in Verfolgung leben, als jemals zuvor in der Geschichte. Also, die Stunde der Versuchung ist im Endeffekt schon da. Die Stunde der Versuchung ist jetzt. Und wenn man es genau nimmt, auch für uns. Denn Versuchung ist ja nicht nur Verfolgung. Versuchung kann ja vieles sein. Vieles aus meinem Umfeld, auch in meiner Familie. Dinge, die mich von Gott abhalten wollen, wegbringen wollen und so weiter. Es wird also, das kann man schon sagen, es wird eine abschließende Versuchung geben. Aber Jesus trägt die ihm Vertrauenden in dieser Versuchung. Und das tut er auch mit uns heute. Er trägt auch uns heute, wenn wir versucht werden durch unterschiedliche Dinge. In Vers 11 sagt Jesus, ich komme bald. Und das kann wie eine Drohung klingen, weil da mit Jesus kommt das Gericht und mit Jesus kommt der, ja, genau, kommt das Gericht. Aber für diese Gemeinde, die das liest, ist das höchstwahrscheinlich einfach nur Trost. Auch für uns darf es ein Trost sein. Jesus will uns keine Angst machen. Jesus will damit sagen, wenn ich komme, dann werdet ihr Gott begegnen. Das ist doch was Gutes. Dann werdet ihr mir begegnen, eurem Erlöser, eurem Heiland, und ihr werdet Gott begegnen. Also, festhalten kann die Gemeinde an ihrem geistlichen Stand, Kinder Gottes zu sein, freigesprochen zu sein, von Gott gesehen und geliebt zu sein. Daran soll sie festhalten. Und das ist auch dieser Siegeskranz, die Erwählung Gottes, was ihr nicht weggenommen werden soll oder wo sie auch aufpassen soll, dass ihr das nicht weggenommen wird. Wegnehmen können das im Endeffekt nur andere, indem sie den Glauben in Frage stellen, andere Gesetze oder Richtlinien aufstellen, an die man sich halten soll, oder den Glauben abspenstig machen. Und daran sollen sie aber, an diesem Glauben sollen sie aber festhalten. Und wir müssen uns nochmal vor Augen führen, die Christen damals hatten noch keine Bibel, so wie wir. Die hatten kein Neues Testament, in dem sie jeden Tag lesen konnten, was zum Glauben dazugehört. Sondern es bestand noch viel mehr daraus, dass sie Briefe hatten von den Aposteln und dass sie sich untereinander ermutigt haben, dass sie sich gegenseitig zum Glauben ermutigt haben. Gerade dann, wenn Familienangehörige ins Gefängnis gekommen sind, wenn Menschen gestorben sind in der Verfolgung. Und Jesus ermutigt, ich komme bald, haltet durch, bleibt dran. Vers 12 klingt dann wieder ein bisschen wunderlich. Kommt darauf an, in welcher Übersetzung man das liest, aber das klingt relativ schnell wie ein Buch mit 7 Siegeln tatsächlich. Was soll das? Eine Säule im Tempel Gottes? Ist das was Gutes, wenn ich eine Säule bin, wenn ich immer an einem Ort stehen bleiben muss? Man muss gucken, was hat das für eine Bedeutung, was haben diese Säulen für eine Bedeutung? Auch im Alten Testament gab es schon Säulen, im Tempel gab es Säulen, in der Stiftshütte gab es Säulen. Aber viel wichtiger für unsere Auslegung ist, es gab Menschen, die als Säulen bezeichnet wurden. Also zum Beispiel Jeremia, der Prophet Jeremia wurde als eine Säule bezeichnet. In Galater 2, Vers 9 redet Paulus von Mitarbeitern, die Säulen sind. Und wir kennen das auch, wir reden auch in der Gemeinde von Säulen der Gemeinde und reden damit eigentlich von Menschen. Ja, wir reden von wichtigen Mitarbeitern, die wichtige Posten haben oder die besonders begabt sind oder die sich besonders viel einsetzen. Das sind Säulen der Gemeinde. Jetzt ist die Frage, wenn Jesus verspricht, wir werden die Gemeinde in Philadelphia zuallererst, die durchhalten, werden eine Säule im Tempel Gottes sein. In welchem Tempel denn? Im himmlischen Tempel? Wenn wir Offenbarung 21, Vers 22 lesen, also ganz ans Ende der Offenbarung gehen, da schreibt Johannes, in der neuen Stadt, im neuen Jerusalem, sah ich keinen Tempel, denn ihr Tempel ist Gott, der Herr. Also welcher Tempel kann denn da jetzt gemeint sein? Es kann eigentlich nur im übertragenen Sinne gemeint sein, dass man sich in der Nähe Gottes aufhält. dass man direkt bei Gott ist und da auch nicht wieder weg muss. Das sagt Jesus ja auch. Das mit der Säule, das Versprechen mit der Säule ist besonders deswegen spannend, weil es in Philadelphia viele Tempel gab, die natürlich alle Säulen hatten. Und jedem war klar, eine Säule steht meist in einem Tempel, ist meist in der Nähe des jeweiligen Gottes und auch im jüdischen Tempel in der Nähe Gottes. Also heißt das wohl, ich darf dann in der Nähe Gottes sein. Ich darf bei Gott sein. Und ich darf da bleiben. Ich muss nicht weg. Und das ist auch nochmal spannend. Immer dann, ich habe es schon mal gesagt, Philadelphia war in einem Erdbebengebiet, ein gefährdetes Gebiet. Und immer dann, wenn ein Erdbeben zu spüren war, sind natürlich alle aus den Häusern gerannt, sind alle aus der Stadt ins Freie gerannt, ins Umland, damit ihnen nichts passiert. Und das ist wohl immer wieder passiert. Das heißt, sie mussten immer wieder raus, mussten immer wieder weg. Wenn Jesus hier dieses Versprechen macht, du musst nicht mehr weg, du kannst bleiben, dann spielt das eventuell auch darauf an. Und das ist doch ein schönes Versprechen. Du darfst da bleiben, du musst nicht wegrennen. Es wird nichts passieren, was dich aus der Nähe Gottes vertreibt. Und dann beschreibt Jesus drei Geschenke an die, die durchhalten. Klingt erstmal nicht wie Geschenke, sondern erstmal wie Kritzelei, also ein bisschen flapsig gesagt. Nämlich Jesus sagt, er schreibt den Namen Gottes, den Namen des neuen Jerusalems und seinen eigenen Namen auf die, die durchgehalten haben. Was soll das? Warum macht er das? Warum will er das machen? Ganz einfach, das heißt die Zugehörigkeit. Wenn er Gottes Namen auf denjenigen schreibt, und er sagt ja gar nicht dazu, wie der Name Gottes ist, welchen Namen er da draufschreiben möchte. Er meint natürlich unseren Gott, ist keine Frage. Und wenn er sagt, wenn Jesus sagt, mein Gott, dann heißt das nicht, dass er fern ist von Gott, sondern dann heißt das nur nochmal diese innige Verbindung zu Gott. Wenn er also den Namen Gottes auf uns schreibt, dann heißt das, wir gehören wirklich zu Gott. Wir sind ein Teil von Gott. Wenn er den Namen des neuen Jerusalems auf uns draufschreibt, dann heißt das, wir haben Stadtrecht. Wir gehören zu dieser Stadt. Wir sind Inventar dieser Stadt. Wir sind ein Teil dieser Stadt. Und genauso, wenn er seinen eigenen Namen auf uns schreibt, dann sind wir ein Teil von ihm. Kurz gesagt, wir sind ein Teil Gottes und wir dürfen dabei sein, wir dürfen im neuen Jerusalem leben und Gott wird bei uns sein. Ein für alle Mal. Und am Ende schließt Jesus diesen Brief wieder mit der Aussage, die wir beim letzten Mal schon hatten. Wer Ohren hat zu hören, der soll zuhören. Und da habe ich das letzte Mal schon gesagt, Ohren haben wir natürlich. Aber die Frage ist, habe ich dafür ein Ohr? Höre ich das? Lasse ich mich hinterfragen und denke ich auch manchmal neu? Ich fasse nochmal zusammen. Wir wollen hören, wir wollen uns das zu Herzen nehmen, was da gesagt, was geschrieben wird. Und was wird da geschrieben? Das Erste hat man gesagt, es kommt nicht auf die Größe an. Es kommt nicht auf die Größe der Gemeinde an und es kommt auch nicht auf die Stärke der Gemeinde an, sondern es geht darum, ob die Gemeinde in Verbindung mit Gott steht, ob sie auf Gott hört, ob sie sich von Gott verändern und führen und leiten lässt und ob sie Menschen erreichen möchte. Es zählt die Verbindung und die Treue zu Jesus. Das Zweite, wenn wir Menschen erreichen, dann geht es nicht darum, dass wir Recht haben am Ende, dass wir schon immer Recht hatten, ja, dass wir es ja schon immer gewusst haben, was richtig ist, sondern es geht darum, dass Jesus Recht hat. Es geht nicht darum, dass wir uns groß darstellen und wir am Ende die Sieger sind, sondern dass Menschen in die liebenden Arme Gottes kommen und verstehen, dass Gott das Beste mit ihnen vorhat. Und wenn wir das tun und wenn wir in der Nähe Jesus bleiben, dann werden wir am Ende zu Gott gehören. Wir werden zu Jesus gehören. Wir werden Stadtrecht, Wohnrecht haben im neuen Jerusalem. So viel zum Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Zum Abschluss würde ich gerne noch mit euch beten. Jesus, wir danken dir für diese Zusagen. Wir danken dir aber auch für das, was dort für uns Mahnendes drinsteckt oder Wachrüttelndes drinsteckt. Wir bitten dich, Herr, dass du uns jedem Einzelnen zeigst, wo wir da stehen. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, ob wir treu sind oder ob wir dich aus dem Blick verloren haben und eigentlich wieder neu suchen müssten. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Hilf uns auch, auf andere Menschen zuzugehen, nicht als Besserwisser und als die, die es schon immer besser wussten, sondern lass uns demütig und in aller Liebe auf andere Menschen zugehen und ihnen von deiner Botschaft erzählen und von deiner Liebe erzählen. Herr, segne uns und geh du mit uns in die nächste Woche. Amen. Ja, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht sehen wir uns auch im Gottesdienst. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis dahin. Tschüss.